Werbung.
Wir haben von neuen Formaten gesprochen und eines dieser neuen Formate wird jetzt ausprobiert und das ist eine Live-Show, die nicht als Podcast erscheint.
Inhaltlich wird es um die Liebe gehen, Star Trek und die Liebe. Wir werden zusammen auf dieser Bühne sein mit zwei Impro-SchauspielerInnen.
Die beiden Impro-SchauspielerInnen sind Leonie Huber und Nils Kretschmer von der Gute-Leute-Impro-Comedy-Truppe
und werden uns Star Trek und der Liebe nähern auf verschiedensten philosophischen, aber auch ganz praktischen Ebenen.
Das Ganze heißt die Live-Podcast-Impro-Show Romanzen und Raumschiffe, Star Trek und die Liebe. Findet im Theater im Bauturm statt am 30.08. Leute, 30.08.
Ja, es ist wieder in Köln, Freunde, ich weiß. Ja.
Köln ist halt the place to be, was absolut Star Trek angeht.
Star Trek und Impro, ja.
Star Trek und Impro, genau. Ja. Das wird ein sehr, sehr schönes Projekt und es wird halt einmalig. Seid auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und klickt euch mal ein Ticket. Wir verlinken das hier einfach mal unter dieser Folge.
Discovery Panel. Discover Star Trek.
Sebastian, ist dir Janeway eigentlich sympathisch?
Grundsätzlich schon, ja. Also sie hat durchaus, glaube ich, Züge, die nie so richtig dazu angelegt waren, sympathisch wirken zu sollen. Aber unterm Strich, ja, ist sie. Absolut.
Das Hologramm, ist dir das Hologramm sympathischer als die Admirälin?
Die Admirälin kommt gerade so ein bisschen wenig vor, im Gegensatz zum Hologramm. Die Admirälin ist ein bisschen verbissen. Ne? Ich glaube, die letzte Szene, also nicht die ganz letzte Szene, aber die letzte Szene, wo wir sie sehen in dieser Folge, die wir jetzt gleich besprechen werden, das ist nämlich ein Podcast, in dem wir eine Folge besprechen, ist sie wortwörtlich ein bisschen schmallippig. Also sie ist ein bisschen verbissen irgendwie. Aber ich weiß zu wenig über die Janeway, die wir da gerade sehen, um da ein dezidiertes Urteil zu treffen zu können. Die Janeway auf dem Schiff mag ich auf jeden Fall sehr gern.
Ich finde nämlich, dass du irgendwo Ähnlichkeiten mit der Janeway, mit dem Janeway-Hologramm hast.
Was? Okay, finde ich nicht schlecht. Also finde ich bisher nicht schlecht, aber rede weiter. Er möge weiterreden.
Ich glaube, ich weise sie lieber gleich in der Folge auf, aber ihr könnt ja schon mal mitraten. Was sind so die Ähnlichkeiten, so charakterliche Ähnlichkeiten und so Ähnlichkeiten vom Typ her zwischen Janeway und dem Janeway-Hologramm und Sebastian? Ich wollte gerade sagen, Janeway und dem Sebastian-Hologramm.
Soweit kommt's noch. Ich bin auch nur hier da, um zu dienen. You wish.
Ja. Ist doch so, oder?
Ja, ja.
Ist doch so.
Kommen wir mal anfangen mit dem Bums hier.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, das Sebastian Hologramm begrüßt euch dienstleistungsmäßig, wie es seine Pflicht ist, auch zu diesem Podcast. Es ist die 12. Folge der ersten Staffel Prodigy, über die wir heute sprechen wollen. Let Sleeping Borg Lie. Da ich eine künstliche Intelligenz bin, kann ich nicht behaupten, dass ich wüsste, ob das Lie für Liegen oder für Lügen steht. Schlafende Borg soll man nicht wecken, wie meine Oma schon gesagt hat. Auf dem Hologramm heute.
Auf dem Monogramm, ich will nicht auf dem Monogramm sein, wenn du das Monogramm bist. Oh Gott, ich möchte auf dem Panel sein. Bitte. Und ich bin Andreas Dom.
Ach, was weiß ich. Ich bin all das, was ihr auch mögt, dass ich sein soll. So, das fängt ja schon wieder hier völlig desaströs an. Aber ich bin ja relativ, könnte ich mich für entscheiden, beruhigt darüber, dass das Feedback zumindest partiell, also drei oder so von euch haben geschrieben, dass sie es schon okay finden, wenn wir abschweifen. Insofern mache ich mir jetzt keine Gedanken darüber, wenn das schon in den ersten Sekunden hier ausartet.
War das schon eine Überleitung ins Feedback gerade quasi?
Nee, also es war eine Überleitung in meinem Kopf, das war alles.
Ja, Sebastian, ich freue mich, dass du wieder da bist.
Wo war ich denn?
Gut?
Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt, ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Mir geht es soweit ganz gut. Irgendwie habe ich zu wenig geschlafen, das ist keine Neuigkeit. Ansonsten alles fein soweit. Es ist jetzt hier, wir befinden uns in der Woche und deswegen habt ihr es bald auch hinter euch, ja, ihr habt es bald hinter euch, Freunde.
Aber hallo, das ist keine Drohung.
Das ist keine Drohung, sondern eine Tatsache mit diesem Rumgeeiere hier mit dem Live-Cast Dingsbums Impro-Show, ihr habt es gerade wieder gehört. Das hat dann jetzt ein Ende, weil diese Woche findet das Ganze statt, ja, also diesen Freitag. Falls euch das noch interessieren sollte, dann ist, ich glaube, es gibt nach wie vor Karten. Wahrscheinlich wird es unser finanzieller Untergang, wenn er nicht langsam mal eine Karte kauft.
Das ist richtig, aber das ist ja nicht so schlimm, weil finanzieller Untergang, also Krise kann auch geil sein. Ne? Gott. Probleme sind das, auch nicht Chancen.
Es gibt Zitate, die man wirklich, also was. Wollen wir an der Stelle noch ein bisschen über den Politikwechsel in der FDP sprechen, oder?
Nee. Ich hab das einfach vollständig in mich aufgenommen. Ich habe das alles verstanden jetzt mittlerweile. Ja, die Live-Podcast-Impro-Show. Ich habe richtig Bock.
Das meint er ernst. Und das stimmt auch.
Sehr Bock.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein lustiger Abend. Wir haben ja schon, ich glaube, letzte Folge haben wir gesagt, Hauptsache, wir haben Spaß. Ich glaube, dieses Versprechen können wir uns selber gegenüber allen lösen.
Definitiv. Also ich bereite gerade so meine letzten Vorträge vor und habe sehr viel Spaß.
Ja, er wird Vorträge halten.
Ja, und habe sehr viel Spaß daran, diese Vorträge schon so einzubinden. Also ich stelle mir dann immer so vor, dass es zündet. Vielleicht bombt es auch, also dass es überhaupt nicht zündet und dann stehe ich da und finde es als einziger witzig. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
Ja, da finde ich witzig, dass du es als einziger witzig findest. Das ist auch gut.
Eben, genau. Und dann falle ich einfach um. So, lass ich mich einfach fallen und mal gucken, was passiert.
Schlafende Borg soll man nicht wecken.
So nämlich. auf jeden Fall. Also wenn ihr heute Abend, wenn ihr am Freitag noch nichts vorhabt, dann klickt euch doch noch gerade irgendwie eine Karte auf der Homepage. Das könnt ihr auch quasi noch 5 Minuten vorher machen und dann einfach schnell zum Theater im Bauturm gehen und sagen, hey, hier bin ich. Ich möchte mich bitte hinsetzen.
Genau. Und no risk, no Fun, ne? Also wenn ihr jetzt nicht gerade aus Berlin anreist, es gibt auch eine Abendkasse. Aller Voraussicht nach.
Genau, aber man muss sich im Prinzip nicht drauf verlassen, weil ich glaube, man kann wirklich dieses Online-Portal bis 2 Minuten vor Veranstaltungsbeginn nutzen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Also außer es ist halt ausverkauft.
Ja, oder es ist abgeschaltet. Das weiß ich nicht so ganz genau.
Ich glaube nicht, dass man das abschaltet, oder?
Ich glaube auch nicht, dass man das abschaltet.
Anyway.
Ansonsten ruft uns an. 017. Was?
Ja, sag doch deine Telefonnummer, da erreicht man sowieso nie jemanden. Ich kenne dich seit ungefähr 20 Jahren und seitdem geht immer deine Mailbox an.
Kennst du dich erst seit 20 Jahren?
Nein, ich kenne dich länger.
Ich wollte gerade, es kommt mir so seltsam wenig vor.
Aber deine Mailbox.
Ich habe schon deine Windeln gewechselt.
Hat sich nach 25 Jahren auch nicht verändert. Let's Sleeping Borg Lie auf Deutsch.
Ich weiß wirklich nicht, wie meine Mailbox klingt, ehrlich gesagt.
Hallo. Hier ist Sebastian Sonntag.
Nee, ich glaube, das stimmt nämlich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich.
Nee, das stimmt auch, glaube ich, nicht mehr.
Genau. Soll ich mich mal gerade anrufen?
Tu dir keinen Zwang an.
Kann ich mich selber anrufen eigentlich?
Nein, nicht mit deinem Telefon. Du musst dann schon, keine Ahnung, Festnetz nehmen oder sowas. Soll ich dich anrufen?
Ich hab kein Festnetz, aber ich kann dich ja nicht hier in den Podcast reinholen. Ich könnte jetzt hier.
Ja, ich kann auch auf Lautsprecher stellen.
Naja, das geht.
Du darfst nur nicht drangehen irgendwo.
Ich hab jetzt gedacht, wir machen es viel professioneller.
Ich mache das sehr professionell, pass mal auf.
Warum rufst du mich an, Andi? Wir machen einen Podcast.
Aber die Leute sollten das alle mal hören, weil ich habe schon so oft gehört in meinem Leben.
Ich glaube aber wirklich, ich habe ja neues Handy seit, keine Ahnung, jetzt anderthalb Jahren.
Hast du die Mailbox abgeschaltet? Ich rufe dich auch nicht mal an mittlerweile.
Das stimmt. Erstens klingelt es jetzt länger, früher hat es immer so 5-mal geklingelt und ich glaube, ich habe die einfach nie eingerichtet.
Das kann sein. Aber deine Stimme war zu hören.
Ja? Vielleicht habe ich sowas wie Sebastian.
Guten Tag, Sie sind verbunden
Hallo.
Mit der Mailbox von 01.
Okay. Ich habe es mal abgeschaltet. Okay, ist das jetzt eine automatische Ansage? Ist es nicht mehr deine Stimme?
Ja, es ist
das
ja
ist, irritierend. Das ist irritierend.
Ja. Ich werde das wieder ändern. Oder möchte jemand von euch mir einen Mailbox-Spruch machen?
Ja, bitte schickt Sebastian ganz viele Mailbox-Sprüche. An die 02291 UKTAUK2. Ja, Gott, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich noch einen Zugang habe zu diesem WhatsApp-Konto. Muss ich irgendwann mal suchen, keine Ahnung.
Guckst du da nicht mehr rein, oder was?
WhatsApp habe ich lange nicht mehr reingeguckt.
Das ist fürs Community-Management total wichtig, Social Media.
Ja, deswegen sollte ich mal besser reingucken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch geil, wenn man so Sprachnachrichten bekommt und sowas. Oh Gott. Wir sind so Dilettanten, Alter.
Wie heißt denn nochmal dieses, BlueStacks, glaube ich, ne?
Das ist dieses Teil, wo man Android auf dem Rechner simulieren kann.
Ja, ja, genau, ja. Genau. Ah nee, guck mal, habe ich nicht installiert, verrückt.
Ja. Also falls ihr in den letzten 5 Jahren meine Nachricht geschrieben habt, dann unsere WhatsApp-Nummer und nichts zurückgehalten habt, dann liegt das nicht daran, dass wir uns mittlerweile vor Nachrichten nicht mehr retten können und gar nicht mehr wissen, wie wir da auf das alles antworten sollen. Wir haben sie nicht gelesen.
Vor Nachrichten nicht mehr retten konnten wir uns aber in Bezug auf das letzte Feedback in der Episode.
Ja, ja, 11 Kommentare, aber bitte, wenn du diese Überleitung nutzen möchtest, dann sei
ich
sie
wollte
dir
sie gegönnt. Nehmen. Und, ja. Jetzt, bitte nicht kommentieren. Das macht man nicht, das ist unprofessionell.
Kommentiert so. Kommentare, wie hier, das gab's auch hier so diese Rubrik kommentiert Kommentare
von Kommentare Kommentiershow? Vom Neo-Magazin?
Nee, von irgendeiner YouTuberin, die auch durchaus bekannt ist, der ich meine Weile lang gefolgt bin. Also nur auf YouTube.
Achso, okay, Gott sei Dank.
Gott, egal. Genau, wir sprechen über Kommentare in dem Discovery-Panel.
Post ja, genau, da hat zum Beispiel
Folge, weißt ja.
Wir hatten uns zum Beispiel gefragt, warum die sich so auf dieser Station über Hotdogs freuen.
Asylum, ja, das geht um so, die letzte Folge, ne, Freunde?
Nur richtig, das, ja. Genau, über Asylum. Und das war für uns ein bisschen ein Problem und Rieke hat versucht, dieses Problem für uns zu lösen. Und sie schreibt, man kann sich doch nur Essen vom Replikator wünschen, das man kennt. Wenn man noch nie Hotdogs gesehen hat, wie soll man auf die Idee kommen, sich diese zu bestellen?
Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, ja.
Ja, ich habe mich allerdings schon immer gefragt, ob der Replikator sowas wie ein Menü hat, das man sich ansehen kann, wenn man gerade nicht weiß, worauf man Lust hat. Da hätte man auch auf Hotdogs stoßen können, wobei der Name vermutlich eher abschreckend wirken würde.
Ja, das mit den Menüs habe ich ja auch irgendwie. Ich habe ja auch gemutmaßt in der letzten Folge, dass es vielleicht irgendwie sowas wie die letzten 10 bestellten Gerichte gab oder sowas. Und so, dass du dann einmal so durchgucken kannst und dann siehst du, ah ja, ist privatsphäremäßig vielleicht auch, obwohl auf der anderen Seite wen interessiert, was die andere Person isst. Ne?
Also vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine extra Folge zu machen. Ich kenne ja auch Leute, die so in der UI-Programmierung arbeiten oder sowas.
Ja.
Ich finde ja, die Standflotte hat ein UI-Problem. Also ich finde, die User-Interfaces, also nichts gegen Michael und Denise Okuda, die da irgendwann hier LKs erfunden haben, aber das sieht doch alles nicht gut aus.
Nee, sieht nicht
also
gut
keine
aus.
Ahnung. Ich finde, man bräuchte so ein UI, wo auch dann irgendwie, wo man sich durchswipen kann und dann irgendwie gibt's ein großes Menü, sag mal, okay, ich möchte jetzt Carbs oder sowas und dann wird dir da angeboten, was du alles für Gerichte irgendwie mit Kohlenhydraten essen kannst oder sowas, irgendwie so.
Ja, voll.
Und zwar mit Bildern. So.
Ja, aber das Problem ist halt, LKs wurde erfunden, als man sich noch nicht so richtig vorstellen konnte, dass es Monitore außerhalb von Schreibtischen oder Fernsehern gab, weil sie halt einfach so groß waren wie 10 Stahlbetonsteine.
Ja, aber dann muss halt jetzt, also dieser Retrofuturismus muss doch irgendwann mal aufhören. Dann muss doch jetzt irgendwie mal weitergedacht werden und gedacht werden, okay, ich kann ja versuchen, irgendwie noch die LKs Visualisierung mit aufzunehmen, aber trotzdem schönes UI zu basteln.
Ich meine, die machen möglich sein. Bei Discovery zum Beispiel haben sie ja viel mit Hologrammen gemacht, ne, oder mit so holographischen ja. Oberflächen. Das könnte man natürlich sich auch bei so einem Replikator ganz gut vorstellen. Da kannst du so dann.
Aber auch die waren nie gut.
Ja, stimmt schon.
Es ist alles so ungeordnet und links oben rechts keine Ahnung irgendwelche Daten überall verteilt und sowas. Das ist keine Ahnung.
Aber also es ist besser als diese LKs Pads, die nur Schrift und Blau haben quasi. Also
ja.
Aber die musste man also, ja auch. Die hat man ja in Papier Eierkorb geworfen, wenn man sie nicht mehr brauchte.
Das wäre irgendwie aber meine Antwort auf Rieke. Also ich kann jetzt mal gerade wieder einen Schmack aus meinem Leben erzählen. Ne? Und
ja.
da sind wir nah am Replikator. Ich habe jetzt nämlich ein neues Küchengadget.
Ja.
Und zwar einen Kontaktgrill. So. Und
das ist so geil. Ach, Erwachsensein ist so schön.
Ja, das ist total toll. Das ist total toll. Und dieser Kontaktgrill, der ist so, dass man da bestimmte Programme für bestimmte Lebensmittel hat. So. Und zum Beispiel kann ich dann irgendwie mir so ein bisschen Gemüse schnibbeln und würzen und sowas.
Ja.
Und dann schmeiße ich das da einfach drauf und sage, hier ist Gemüse drin und klappe dann diese Klappe zu. Und dann sagt er, berechne Zeit. So. Und dann berechnet er die Zeit, wie lange es braucht für das Gemüse, um schön gegrillt zu werden.
Mhm. So.
Und vorher ist aber auf diesem UI, also das hat irgendwie nur 2 Tasten oder sowas. Ne? Das ist links, rechts klicken und dann auswählen. So.
Ja.
Und das sind vorher Bilder von den Nahrungsmitteln, die ich zwischen diesen Kontaktgrill legen kann. So, und dann klicke ich mich durch und dann irgendwann wähle ich, okay, das habe ich jetzt gerade. Und mehr braucht die SUI nicht. Sowas müsste doch auch beim Replikator möglich sein, dass man einfach sagt, okay, ich klicke mich hier durch und denkst, ach ja, cool, hier ist mein Burger, klicke ich an und dann kann ich noch irgendwie ein paar Auswahlmöglichkeiten treffen und sowas. Oder so ein, ich war jetzt letztens auf einer Autobahnraststätte bei so einem McDonald's, ich weiß nicht, ob die das jetzt überall haben, aber die hatten so ein Bestellterminal. So.
Ja.
Und da konnte man da durchklicken und dann konnte man einfach auswählen, was man haben möchte. Und ja, das wurde dann per Abbildung quasi. So muss ein Replikator doch funktionieren.
Eigentlich
kann
schon.
Es kann nicht sein, dass ich dem einen Begriff sagen muss, den ich nicht kenne. So.
Auf seiner Seite ist natürlich die Frage, wer wählt was aus? Also was ist the best of menus of the universe quasi? Ne? Also ich meine, wo, oder sagst du dann hallo, menschliche Gerichte? Oder ich meine, du musst ja dann zumindest irgendwie, also wenn du irgendwann so viel Angebot hast, ja, du, also wenn du alles replizieren kannst, was man replizieren kann, dann hast du halt auch einfach ein Auswahlproblem. Also es muss ja irgendwer kuratieren quasi.
Warum denn? Also ich meine, du kannst einfach auf die Datenbank von chefkoch.de irgendwie zugreifen mit dem Replikator. Und dann kocht der halt alles, was es bei chefkoch.de gibt.
Aber gibt es bei chefkoch.de Stand jetzt außerirdische Gerichte?
Nein, aber keine Ahnung. Dann machst du halt chefkoch.universe oder sowas. Also das ist dann halt eine neue Homepage, die nicht nur die irdischen Gerichte beinhaltet, sondern auch die zum Beispiel von Vulkan oder so. Ich würde, keine Ahnung, dass die Crowd so eine Datenbank da aufbaut irgendwie. Auch, keine Ahnung, da sitzt irgendwie irgend so ein Vulkanier, sitzt dann da auch irgendwo vor seinem Rechner und tippt dann irgendwie seine Rezepte da bei chefkoch.de ein. Also chefkoch.un.
UN?
.fett. I don't know.
Chefkoch.fett.
Ja.
Ja. Okay.
Aber keine Ahnung, das ist doch irgendwie, wenn man das heute nach vorne denkt, dann sind es doch so Plattformen, wo jeder irgendwie was eintragen kann und das wären dann riesige Datenbanken und dann, das ist doch skalierbar, auch auf das gesamte Sonnensystem, auf die gesamten Quadranten und auf, keine Ahnung, auch darüber hinaus. Also da, ich glaube, das ist die Zukunft, wenn ich irgendwann einen Replikator habe, dass der dann auf irgendwie so Datenbanken zugreift. Ich glaube, machen das nicht so hier so diese Vorwerk-Kochroboter, die es da gibt?
Thermomix.
Thermomix, macht er das nicht auch, dass er auf irgendwie so eine Datenbank zugreift?
Das weiß ich nicht. In diese Welt bin ich, so erwachsen bin ich noch nicht.
Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also aber, so.
Ich glaube, das ist das Nächste, was wir am Replikator haben, so diese Dinger, oder? Also man wirft halt irgendwas rein, drückt auf den Knopf und die haben tatsächlich, ich habe das bei einer Freundin gesehen, die haben ein ganz geiles Interface so. Das sieht irgendwie ganz futuristic aus irgendwie. Und dann drückst du da auf den Knopf und dann gehst du halt und eine Dreiviertelstunde später kommt dann Kuchen raus oder eine Suppe oder Reis, Tofu, Salat und, nein, ich übertreibe.
Ja, aber so, da kommen wir wieder zurück zum Anfang und ja. Ich erwarte, dass ein Replikator auch so ein User-Interface hat. Ja.
Ich weiß nicht, ob die verbunden sind mit irgendeinem Netz, aber warum eigentlich nicht? Also, das, ne, dass sie irgendwie mit so einer Datenbank, das könnte ja durchaus Sinn ergeben, aber es gibt ja spezielle Thermomix-Gerichte, vielleicht haben die eine eigene Datenbank.
Ja, vielleicht auch, von mir aus. Aber auch die kann ja crowdbasiert sein. Whatever. So. Aber Rike, vielen Dank auf jeden Fall auf den Hinweis. Ich finde, dass die Hot Dogs schon auf der Protostar hätten finden müssen im Replikator, wenn der ein gutes User-Interface hat. Wenn man das natürlich sagen muss, dann hast du völlig recht, dann würde ich wahrscheinlich auch keinen heißen Hund bestellen.
Ja.
Wenn ich noch nie diesen Begriff gehört habe. Das ist absolut richtig. So, dann gab es noch positives Feedback auf unseren Watch-Along zu Star Trek 4.
Ja.
Mehrere Leute haben sich den Watch-Along zu Star Trek 5 jetzt schon präventiv gewünscht. Ich glaube, sie erwarten sich da ein bisschen mehr Spaß dabei.
Wirklich?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Es wäre vielleicht auch ganz witzig, wenn wir quasi, ich meine, der Zug von bei Star Trek 4 ist ja irgendwie so ein bisschen abgefahren, abgefahren, sagt man. Der Zug ist abgefahren, sagt man, ja.
Bei Star Trek 4?
Nein, es kommt so selten vor bei der Deutschen Bahn, dass Züge abfahren. Deswegen klingt es in meinem Kopf schon so seltsam. Der Zug ist abgefahren. Aber ja, doch, der Zug ist abgefahren.
Weil wir den Film, also ich weiß, ich will nicht wissen, wie oft du ihn gesehen hast, aber ich habe ihn bestimmt in letzter Zeit, weiß ich nicht, 5 Mal oder so gesehen. Und ich glaube, es ist deutlich witziger, wenn wir uns quasi dabei filmen oder wenn wir das quasi mit euch zusammen erleben, wenn wir das erste Mal wieder seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Star Trek 5 gucken, ohne dass wir ihn noch nicht gesehen haben in letzter Zeit, weißt du? Bei Star Trek 4 ist natürlich irgendwie, jetzt kann man auch ein bisschen was, aber ich glaube, bei Star Trek 5 wäre es deutlich witziger.
Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Ja, dann lass uns das mal irgendwann in Angriff nehmen. Also ich finde das gut, ja.
Ja, es könnte nur einen Moment dauern, ne? Weil so ein Film dauert ja auch so einen Moment.
Ja, mein Gott. Aber das kriegen wir schon hin.
Also da muss man Pause machen. Darf man dann eigentlich Pause machen?
Nee. Ich glaube nicht, oder?
Aber verpasst man da nicht irgendwas?
Ja, aber
wir gucken ja eh nochmal dann, ne?
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man diesen Film guckt. So. Also ich glaube, das ist einfach für alle nochmal so eine Rewatch-Möglichkeit.
Nee, Pause machen kann man echt. Wir müssen ja alle Pause machen, das ist ja völliger Quatsch, ne?
Ja, auch da gibt es irgendwelche Techniken irgendwie mit Watch-Party oder so, aber das müssen wir auch nicht machen. Ramrod sagt übrigens, dass wir dabei noch Wurst mit Senf snacken sollen.
Ja, bitte.
Was aber daran liegt, dass er gerade alte Folgen nachhört.
Ramrod. Ja. Hashtag Senf ist auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig vorgekommen in unserem
Forum. Ja, aber der nächste Dezember kommt ganz bestimmt.
Absolut. Und was ist weihnachtlicher als Senf?
Richtig. Die Besserwisserin hat noch einen Hinweis zu Chakotay.
Ja.
Sagt zu Chakotay, ich fand immer, dass sie aus seiner Rolle in Voyager viel zu wenig gemacht haben, aber das lag eventuell auch an Robert Beltran selbst. Absolute Zustimmung, Besserwisserin. Aber sie begründet das auch noch mit den ich in Conventions in grauer Vorzeit als sympathischen Intro mit wenig Verständnis oder gar Begeisterung für Science Fiction an sich und Star Trek im Besonderen kennengelernt habe. Ja, genau. Also ich glaube, der ist einfach langweilig. Nein, also keine Ahnung. Ich weiß, ich kann nichts über Robert Beltran sagen, aber seine Interviews, die ich so gesehen habe, waren auch langweilig bis problematisch.
Ja. ich hab wenig bis gar nichts von ihm mitbekommen außerhalb seiner Rollen, also seiner Rolle. Ich hab ihn auch sonst nirgendwo jemals gesehen.
Ja, also er ist, keine Ahnung, er ist halt nicht, er ist jetzt nicht so super progressiv irgendwie, er ist jetzt auch nicht so super interessiert an vielen Dingen, so. Ja, und Anna sagt schon, ja, das ist halt ein Introvert, auf jeden Fall. Das ist voll okay, bin ich auch, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist tatsächlich deswegen seine Rolle so ein bisschen verstrandet, weil irgendwie keiner mehr wusste, was man mit dem anfängt und er auch selbst nicht. Möglich.
Ja.
I don't know.
Wer weiß.
Aber vielleicht ist jetzt die Rolle, die hier jetzt in Prodigy für ihn geschrieben wird, vielleicht gibt es dann noch ein bisschen Magic Cody Vibes irgendwie.
Ja, wer weiß. Ja.
Und zuletzt möchte ich noch eine Person abfeiern.
Ja.
Die kommentiert hat zur letzten Folge.
Nämlich Stefan, und der gesagt hat, off-topic, der Instagram-Link auf dieser Seite geht zu Facebook.
Ja.
Die vielleicht Facebook, wichtigste genau. Information. Ja, egal. Ja. Entschuldigung, nein, du wolltest
auf. Das ist schon eine wichtige Information, dass wir wieder was falsch programmiert haben. Vielen Dank, Stefan.
Aber programmiert ist auch ein großes Wort dafür.
Nein, ich wollte den Menschen mit den nettesten 4 Buchstaben im Namen abfeiern.
Gib mir ein L, gib mir ein U, gib mir ein T,
genau.
Gib mir ein Z.
Genau, streich das L und mach Utz, Utz, Utz. Lutz. Entschuldigung.
Oh Gott.
Lutz hat sich gemeldet. Lutz hat den Dauerauftrag geändert. Er hat ihn nicht gelöscht, sondern geändert. Und ich möchte nochmal besonders hervorheben, wie sehr mich das freut.
Wir lieber lieben Lutz. Ja.
Du bist mein Lieblings-Lutz.
Toll. Vielen Dank.
Ja.
Ist angekommen. Ja. Auch wenn wir auf deine E-Mail weder geantwortet haben, noch auf diesen Kommentar. Wir haben beides gelesen.
Ja.
Und zwar beide, wie wir eben festgestellt haben.
Absolut.
Und uns sehr gefreut. Danke. Danke, Lutz.
Danke, Lutz. Und ich möchte auch nochmal danken den Leuten, die jetzt irgendwie nochmal Discovery nachgucken und Fragen beantworten, die wir am Anfang der Staffel von Discovery Staffel 5 gestellt haben, als ich ein paar Physik-Ausführungen machte und dann gesagt habe, vielleicht ist aber jemand PhysikerIn und kann mir das alles mal erklären.
Ja.
Das ist jetzt passiert. Also jetzt guckt doch mal in die Kommentare zu Staffel 5, Folge 1 von Discovery. Da sind jetzt große Kommentare von PhysikerInnen, beziehungsweise von einer Physikerin vor allen Dingen, nämlich der Katrin, die dann mir nun mal versucht, alles zu erklären. Auf einige Sachen bin ich allerdings in der Staffel nochmal zurückgekommen, weil sie dann irgendwann nochmal relevant wurden. Und dann habe ich sie, glaube ich, einigermaßen noch richtig erklärt. Vielen Dank, aber trotzdem. So. Ja, und viel Spaß noch bei Staffel 5 Discovery, beziehungsweise bei unseren Besprechungen. So.
Und Photonenzähler, wir müssen nochmal irgendwie miteinander in Kontakt treten, weil du ja gesagt hast, dass ich behauptet habe, fälschlicherweise, dass Elon Musk $45 Millionen US-Dollar an Donald Trump sendet, wäre ein Fake gewesen. Und du sagst, ja, nee, eigentlich nicht so richtig. Der zahlt das Geld irgendwie anders. Wegen Spendenfinanzierung ist in den USA ein bisschen schwieriger. Deswegen werden das an so PACs, ne, also Political Action Committees, wird das Geld dann quasi überwiesen und die wiederum stellen das dann einem gewissen Kandidaten, einer gewissen Kandidatin in einem Wahlkampf zur Verfügung. Aber ich habe gelesen, dass Musk das auch dementiert hat. Also er hat dementiert das und hat dann irgendwie auch kritisiert, dass hier irgendwie das Wall Street Journal sich diesen ganzen Mist irgendwie ausgedacht hat. Aber sowas, Kritik an Zeitungen von Elon Musk, das kann ja gar nicht sein. Hat dann auch gesagt, nein, er würde auch kein Geld an irgendein Pack oder Super Pack zahlen und genau, und würde auch nicht so viel Geld überhaupt in die Hand nehmen. Vielleicht ist diese Meldung auch falsch, vielleicht bist du da auf dem aktuelleren Stand. Ich wollte nur noch mal gerade so in die Diskussion hineinbringen. Es gibt's am Ende auch möglicherweise wichtigere Dinge.
Es ist bitter, dass wir immer wieder über Elon Musk reden müssen, diesen dummen Idioten, der einfach nur relevant ist, weil er Geld hat. Mittlerweile.
Elon Musk können wir dummen Idioten nennen, ne? Das ist okay. Donald Trump dummen Idioten zu nennen wäre zwar auch wahr, aber wäre politische Einflussnahme.
Dürfen wir das jetzt und aber nicht mehr im November?
Im November dürfen wir das nicht mehr, weil dann wird Donald Trump das wahrscheinlich in seiner Weltregierung verbieten.
Oder er wird irrelevant sein.
Die Möglichkeit besteht.
Das wäre doch schön.
Und das macht mir gerade ganz gute Laune. Die Möglichkeit besteht.
So, dann kommen wir jetzt zur Episode zurück. Let Sleeping Borg Lie. Was glaubst du, wie die übersetzt worden ist?
Einen schlafenden Borg weckt man nicht. Habe ich da eben schon gesagt. Das, was Oma immer gesagt hat. Schlafende Borg soll man nicht wecken. So.
Ist aber falsch. Genau. Schlafende Borg soll man nicht wecken. So ist die genaue Übersetzung. Und das ist gut, weil Let Sleeping Dogs Lie ist tatsächlich auch ein englisches Sprichwort und dementsprechend die Übersetzung von schlafende Hunde soll man nicht wecken.
Ah.
Daher gibt der deutsche Titel sehr, sehr viel Sinn. Und Lie steht nicht für Lügen.
Okay, keine Doppeldeutigkeit. Heute keine Doppeldeutigkeit.
Richtig, genau. Ja.
Dabei habe ich mich gefragt, was wohl im Deutschen der Plural, also ich brauche es mich nicht mehr zu fragen, weil offensichtlich beantwortet das der Titel dieser Folge ja. Der Plural von Borg ist offensichtlich Borg.
Ja.
So die Frage, ob Borg nicht immer im Plural ist.
Ich glaube schon. Ein Pluralwort. Das ist ja auch ein Kollektiv.
Ja.
Das sind ja immer die Borg.
Ja, wenn sie auch Börge sagen können oder so.
Boxe. Darf ich dir etwas über das Team hinter dieser Episode erzählen?
Unbedingt.
Aber wir kennen sie alle. Also ich meine, ich habe das Gefühl, dieses Team hinter dieser gesamten Staffel ist auch relativ klein. Hier Autorin wieder Diandra Pendleton-Thompson. Autorin, die eigentlich noch nicht so richtig viel Erfahrung hat, aber die einzige ist, die Star Trek-Erfahrung hat, nämlich Assistentin von Akiva Goldsman war während der ersten Staffel Short Treks und Assistentin im Writers Room der ersten Staffel von Picard.
Mhm. Ich fange an, mich an Dinge zu erinnern. Das heißt, wenn du Sachen so oft erzählst, dann irgendwann werde ich sie mir behalten. Das ist gefährlich.
Genau. Also ein paar Kurzfilme hat sie ansonsten noch gemacht und saß auch noch als Assistentin im Writers Room bei der dritten Staffel Stranger Things. Und Regie haben gemacht Steve Ahn und Sung Shin. Nee, stimmt gar nicht. Es waren diesmal Sung Shin und Olga Ulanova. Beim letzten Mal waren Steve Ahn und Sung Shin. Also Sung Shin, Hauptregisseur mit 9 Folgen der ersten Staffel. Dreamcatcher, First Contact, Time Amok. Außerdem eben in der letzten Folge Asylum auch schon dabei gewesen. Olga Ulanova hat schon Terra Firma und Time Amok gemacht. Und ich hatte auch schon mal erzählt, die teilt auf ihrem Profil bei artstation.com Teile des Storyboards von verschiedenen Folgen und da kann man deswegen noch mal gucken, wie so ein Storyboard aussieht. Das ist ganz spannend.
Mhm.
Ja. Und dann würde ich sagen, können wir in diese Folge hineinstarten.
Ich freue mich, ja.
Wir starten im Holodeck, Flashback-Time.
Flashback-Time, it's Flashback-Time, ja.
Die Crew schaut sich Gwyns letzte Unterhaltung mit ihrem Vater, dem Diviner, an. Die Aufnahme haben wir schon am Ende der letzten Staffel, ich meinte in der vorletzten Episode gesehen.
Mhm.
Beim Halbstaffelfinale. Mhm. Und es sind exakt dieselben Aufnahmen. Es gibt dabei wieder diese schockierende Enthüllung. Eine Waffe versteckt sich irgendwo auf der Protostar, weil der Diviner, der aus der Zukunft kam, sie dort versteckt hat, um die Sternflotte zu zerstören, bevor sie in Zukunft First Contact mit den Warner Cut macht und diese deswegen in einen Bürgerkrieg unterging. Murph wird schlecht. Ja. Zu viel timey-wimey Stuff, würde ich sagen.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Vielleicht ist da auch irgendwo so ein El Orianer in Murphs Stammbaum. Ne? Wir haben ja auch in Picard haben wir nochmal erfahren, dass die El Orianer in einem Zustand namens Afkelt, also Zeitkrankheit, leiden, wenn sie auf Hinweise stoßen, dass ihre Zeitlinie beeinflusst wurde.
Was eigentlich ganz praktisch ist, ne? Wobei, wenn ich jetzt, also wer weiß, wenn wir jetzt mitbekommen würden, wie oft unsere Zeitlinie beeinflusst wird. Eieiei.
Du meinst den einzig wahren Zeitstrahl?
You never know.
Ich glaube, es gibt ja nur eine Zeitlinie, obwohl, nee, das habe ich schon mehrfach anders behauptet, ne? Und ich würde es ja auch weiterhin anders behaupten.
In der realen Welt, meinst du?
Ja. Wie siehst du das eigentlich? Gibt es das Multiversum?
Ich weiß ja noch nicht mal genau, was in unserem Universum los ist. Wie soll ich denn wissen, ob es ein Multiversum gibt? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall, und es klingt jetzt irgendwie nach einem komischen Geschwurbel, aber es ist gar nicht so gemeint. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die wir nicht verstehen und die weit über unseren Verstand hinausgehen. So, ob es jetzt Multiversen sind, weiß ich nicht.
Was sagt dein Bauchgefühl? Also gibt es andere Paralleluniversen?
Mein Bauchgefühl sagt nee, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es an der anderen Seite des Universums aussieht. Der anderen Seite.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es quasi für jede Entscheidungsmöglichkeit und für jede unterschiedlichen Verlauf der Welt es quasi ein Paralleluniversum gibt, in dem es anders läuft. So.
Das wären viele.
Ja. Ist ja egal. Also es ist ja nicht physikalisch begrenzt oder sowas. Es ist ja dann irgendwo metaphysisch.
Aber es ist so die Frage, ob wir wirklich freie Entscheidungen treffen.
Nee. Glaube ich nicht.
Ja, das ist eine Frage, die wir bei Gelegenheit irgendwann mal ausdiskutieren sollten.
Zum Beispiel am Freitag in der Live-Podcast-Impro-Show Romanzen und Raumschiffe, Star Trek und die Liebe. Ja, aber vielleicht sollten wir das Multiversum jetzt, auch nicht jetzt zu sehr strapazieren. Ich habe gerade noch irgendwie darüber nachgedacht, wie du eigentlich dazu stehst.
Ja, aber keine Ahnung. Ich finde es schwierig vorstellbar, aber ich finde vieles schwierig vorstellbar. Also insofern möchte ich nicht die Begrenztheit meines Geistes hier als Maßgabe. Naja gut, als Maßgabe für das, was ich empfinde, ist ja, das ist am Ende schon. Aber ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es irgendwas jenseits unseres linearen Dingsbums hier gibt, was wir hier so tun. Mhm. Ne? Also dass es andere Konstrukte gibt als Linearität und Dasein. Also vielleicht gibt es auch Lebewesen, die in einer anderen Art und Weise im Raum existieren, die nichts mit Linearität zu tun hat oder so. Mhm. Wirklich, das kannst du dir besser vorstellen als Multiversen.
Egal. Ja. Nee, ich hätte es, also es ist schon okay irgendwie. Ja. Gerade wenn man irgendwo so Untersuchungen von der Überzeitlichkeit von Quanten hört oder sowas, dann ist Linearität plötzlich nicht mehr das einzige Konzept, was man sich irgendwie vorstellen muss. So. Alles andere ist halt ein bisschen schwierig für uns lineare Wesen zu denken, aber mein Gott, also du kannst ja zumindest trotzdem versuchen. So. Sollen wir zur Folge zurückkehren, weil eigentlich geht es ja gar nicht um Multiversen.
Nee. Ja, man, lass das machen.
Janeway kann sich das mit der Waffe nicht erklären, ne, weil sie da überhaupt nichts von weiß. So, ne?
Ja.
Also da wird wohl wieder was aus ihrem Programm gelöscht worden sein. Sie hat mal wieder was vergessen. Und dabei ist mir aufgefallen, Sebastian, Janeway ist wie du.
Echt, darauf holst du hinaus? Ich dachte, es geht irgendwie um Getränke oder was weiß ich.
Sie vergisst einfach alle möglichen Sachen. Also es ist unglaublich.
Ja, aber bei ihr werden sie aus dem Programm gelöscht offensichtlich. Also da manipuliert jemand im Hintergrund. Ich hoffe bei mir nicht. Ich
glaube, ja, wer weiß, keine Ahnung.
Ich glaube, mein Problem ist, dass ich einfach zu viel hineinfülle.
Kann
also
sein.
Ich fülle ja vielleicht den ganzen Tag Dinge hinein und das schwappt die ganze Zeit über. So.
Ich glaube wirklich, dass ihr da sehr, sehr ähnliche Probleme habt. Also ihr vergesst ständig Sachen, so eigentlich Sachen, die ihr wissen müsstet. Ne? Jamie müsste dieses Schiff eigentlich in- und auswendig kennen, weiß aber ganz viele Sachen nicht. Wo ist eigentlich der Lithium-Koppler? Wo ist eigentlich diese Waffe? wofür ist eigentlich die Protostar da? Janeway weiß das alles einfach nicht. Janeway könnte sich auch nicht daran erinnern, sich mit der Warburg-Bank getroffen zu haben. Das ist wirklich Janeway hat extreme Erinnerungslücken. Das muss man einfach nur so sagen. So. Und damit, ja, finde ich, ist sie wie du.
Ja, ich könnte mich, glaube ich, erinnern, aber ich mich wieder, egal. Wie dem auch sei. Ja, wenn du das meinst, vielleicht liegt es auch an unserem gemeinsamen Kaffeekonsum. Vielleicht trinken wir beide zu viel Kaffee. Obwohl, du trinkst auch
möglich.
Viel Kaffee, ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber ich, genau, bei mir ist das nicht so. Ich vergesse nicht so viele Sachen. Wer weiß das schon. Aber vielleicht.
Vergisst du wirklich nicht so viele Sachen oder schreibst du dir einfach Sachen auf?
Ich schreibe mir wenig auf, tatsächlich. Also jetzt außer hier in diesen Episodenvorbereitungen, da schreibe ich mir relativ viel auf.
Das heißt, du
weißt
denkst
du eigentlich, wie alt Janeway hier gerade ist? Also die Admiral Janeway?
Sie hat ja so eine so eine graue Strähne, damit man es erkennt, ja, ne? Nee, ich könnte jetzt drüber nachdenken, aber du hast es ja wahrscheinlich schon ausgerechnet.
Ja, ich habe es an einer anderen Stelle in dieser Episode ausgerechnet, aber ich kann ja gerade hinspringen, was gerade passt. Sie ist 48.
Die ist 48?
36 geboren, jetzt haben wir 2384, sie ist also 48.
Wie alt war sie denn in den Jahren Voyager?
Ja, die Voyager ist ja erst 5 Jahre wieder da, also die war da Ende 30 bis Anfang 40. Ja.
Die war Ende 30 und hat schon Kommando gehabt über so ein Schiff? Ja gut, warum nicht, ne?
Warum denn nicht?
Ja.
Also 48. Was
48 Admiral ist gar nicht so schlecht. Ich Fall. Bin nicht 48 übrigens.
Nein, noch nicht.
Auch du wirst mal 48 werden.
Das stimmt, aber später. bis dahin sind wir über JJ Track. So, Zero wird jetzt nervös, weil die Szene gleich zu deren offenen Schutzanzug springt. Und
ja,
deswegen schaltet Zero das Programm schnell aus. Und ist richtig durch den Wind und verlässt den Raum. Also so viel jetzt zum gemütlichen Filmabend, den die da zusammen machen.
Ja, durch den Wind sein ist auch ein schöner Begriff für so einen Medusianer.
Stimmt. Ja, und jetzt überlegen sie sich, was machen sie denn? Und dann durchsuchen sie jedes noch so kleine Eckchen der Protostar, um die Waffe zu finden. Jenkem scannt auch auf der Brücke, und zwar eine Tritanium-Duranium-Legierung und transparentes Aluminium.
Woher weißt du das denn?
Weil er das scannt.
Ach so.
Das sagt er.
Ach so.
Wortwörtlich.
Alles klar. Das klang so, als hättest du dir das angeguckt und hast gesagt, okay, das muss, na, okay, alles klar.
Tritanium und Uranium sind laut Relics in TNG Bestandteile der Außenhülle der D. Das ist also normal, dass die auch auf der Protostar gescannt werden können.
Ja.
Transparentes Aluminium gibt's auch nicht. Das ist also auch fiktiv.
Aber das haben wir schon mal darüber gesprochen, oder? Transparentes Aluminium kommt mir wahnsinnig bekannt vor.
Es gibt Aluminium Oxynitrit, das ist auch bekannt als AION, ist ein ziemlich cooles Material, das in den 80ern entwickelt worden ist. WissenschaftlerInnen haben hart daran gearbeitet, ein Material zu schaffen, das die Vorteile von Glas und Aluminium halt vereint.
Transparentes Aluminium, das kommt in Star Trek 4 vor.
So, pass auf, ja. Also, in den 80ern entwickelt, ne? Aluminium, ja. Oxynitrit, ne? Vorteile von Glas und Aluminium, aber viel widerstandsfähiger.
Und dünn.
Und damit hatte man dann einen durchsichtigen, keramikartigen Werkstoff, der so hart ist, dass er sogar Geschosse aufhalten kann. Also quasi kugelsicheres Glas auf Steroiden. Und das besteht aus Aluminium, Sauerstoff und Stickstoff. Ist unglaublich stark und haltbar und durchsichtig.
Ja.
Dementsprechend perfekt für Panzerglas und Geräte, bei denen du eine klare Sicht brauchst, bei denen du aber auch eine Schutzschicht haben möchtest. Also Militär, Raumfahrtindustrie, ganz heiß, you name it.
So. Wurde in den 80ern entwickelt, hast du gesagt.
Ja.
Es war Scotty.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Wissenschaftlerinnen an diesem Material getüftelt haben, hat Scotty in Star Trek 4 einem Ingenieur in den 80ern das Rezept für transparentes Aluminium gegeben.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, es ist ein Durchbruch gerade. Ne? Also es ist zum zweiten Mal, dass wir gerade feststellen, in einer Folge, wo du behauptest, ich hätte sehr viele Ähnlichkeiten mit dem vergessenen Hologramm von Janeway. Es ist das zweite Mal, dass wir feststellen, dass Redundanz offensichtlich Dinge festigt. Ich muss einfach nur 10-mal so einen Film gucken, dann bleibt auch was hängen.
Und das geht, Leute, das geht euch genauso. Wenn wir euch die ganze Zeit diese Quatsch da um die Ohren hauen, einmal könnt ihr das überhören, zweimal auch, aber beim dritten Mal denkt ihr, Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört. So.
Transparenz, ja. Aber da sind wir ja noch gar nicht an der Stelle. Die haben wir ja noch gar nicht besprochen.
Ja, die Stelle haben wir noch nicht besprochen, aber ja. Scotty gibt dem Ingenieur das Rezept für transparentes Aluminium, dafür kriegt er ein Plexiglas. Ne?
Und da tippt er auch auf diesem Rechner total unmotiviert rum, als hätte er noch nie eine Tastatur in der Hand gehabt.
Und James nur wenige Duan. Jahre später gibt es das echte Pendant in Form von IUN. So. Also
ein Science Fiction
und Realität. Ja. Genau. Und das ist sehr, 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 sehr eng miteinander irgendwie.
Das ist geil. Das ist eine schöne Geschichte.
Übrigens, Scotty bricht damit nachhaltig die oberste temporale Direktive. Ich möchte mal kurz erwähnen.
Scheißen die da drauf irgendwie. Ja. Irgendwann ist ja alles egal.
So, Jenkem entdeckt aber schließlich auch ein Symbol von Solemn und eine verborgene Klappe direkt auf der Brücke. Und sie schaffen es dann auch mit Gwyns Erbstück als Schlüssel, darunter ein geheimes Subdeck unter der Brücke zu finden.
Janeway weiß nichts von einem Subdeck. Das ist ja wirklich also direkt unter der Brücke. Ja.
Ich habe mich immer schon gefragt, warum da so viel Abstand ist.
Well.
Naja, und was wartet da auf sie? Ein leuchtendes, rotes Ding, das extrem bedrohlich wirkt. Mhm. Denn es leuchtet rot.
Aber es sieht selber auch ganz nett aus irgendwie. Das sind ja so aus so kleinen Teilen zusammengesetzt. Und irgendwie sieht es, also keine Ahnung, so als Dekoobjekt würde ich es mir, glaube ich, auch in die Wohnung stellen.
Ja, weil sie ist so streamermäßig, ne? Also dass du irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit so, irgendwie so ein leuchtendes, waberndes, sich immer wieder verformendes Ding hast oder so.
Vielleicht werde ich Streamer, weißt du es?
Kann sein, keine Ahnung. Bald schon unter Sebastian Reacts auf Twitch. so blöd nur, also sie haben jetzt dieses Ding gefunden, blöd nur, dass sie keine Ahnung haben, wie man das Ding entschärft.
Ja.
Mit dem Phaser schon mal nicht, das versucht Jenkem hat nur kurz.
Super Ideen, also Jenkem ist irgendwie on fire im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Folge. Lass Jenkem mal machen. So, alles was Jenkem anfasst, das läuft auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also er schießt mit dem Phaser drauf und das Ding wehrt sich, beziehungsweise macht einfach gar nichts. Also es verändert sich einfach kurz und dann geht es wieder in den Normalzustand zurück. Und ins All beamen geht auch nicht. Und da finde ich die Begründung eigentlich ganz schön, weil sie könnten es tatsächlich ins All beamen.
Ja.
Aber sie sagen, naja gut, aber dann ist die Waffe ja immer noch da. So. Das heißt, sie haben einfach ethische Bedenken, diese Waffe einfach irgendwo abzugeben.
Das finde ich tatsächlich immer eine schöne Begründung. Vor allen Dingen keine technische Begründung, warum Beamen nicht geht, weil Beamen ja andauernd nicht geht, wie wir in dieser Folge noch feststellen werden.
Ja gut, aber in dieser Folge fand ich sehr, sehr verständlich, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich finde das eine schöne Bemerkung hier. Also es geht nicht, weil dann wäre die Waffe immer noch da und das ergibt keinen Sinn.
Ja.
Und dann gibt es plötzlich einen Proximity Alert, ne? Mhm. Und ein riesiger Borg-Cube taucht auf.
Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich. Ich meine, es hat auch niemand hingeguckt, aber fliegt dieses Schiff, also fliegt das da durch die Gegend oder parken die gerade? Oder also ich meine, wo kommt dieser Borg-Cube her? Weil auf dem Bild sieht es ja dann so aus, als würden die direkt voreinander stehen. So, also. Haben wir nicht bemerkt? Wäre das nicht ganz praktisch, wenn man das mal ein paar Lichtjahre im Voraus anzeigen würde, dass man sich da irgendwie so einem Borg-Cube. Egal.
Ja, vielleicht fliegen die schon gerade, weil sie haben sich ja auf jeden Fall ein bisschen von der Station entfernt. Also es kann ja durchaus sein, dass sie gerade irgendwie mit Warp irgendwas in irgendeine Richtung fliegen.
Ja, aber niemand hat gefragt, ob wir bei dem Borg-Cube anhalten sollen oder nicht oder egal. Sie sind auf jeden Fall da. Ja,
sie sind da. Die Szene hat natürlich extrem an Q'hu erinnert, ne? Das erste Treffen der Enterprise-D mit den Borg. Mhm.
Aber hat jemals ein Kubus besser ausgesehen? Ich fand, der sah total gut aus in dieser.
Das sah super aus, ja. Ich fand aber immer, dass die gut aussahen. Also ich fand, die Borg-Kuben sahen immer gut aus, finde ich.
Ja, irgendwie schon. Stimmt schon. Und sie sahen auch, also auch bei Picard sahen sie nicht so schlecht aus. Einzige Problem
war das.
Die
waren ja teilweise kaputt.
Ja, das stimmt. Und du hast irgendwann später, also zumindest in den letzten Folgen, als sie da auf diesem gestrandeten Borg-Cube waren, hast du irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, das sieht schon alles so nach Stage aus irgendwie, ne? Aber. Das ist ein anderes Problem.
Ja. Janeway nennt die Borg dann erstmal Enhanced Humanoids. Und dadurch habe ich mir wieder mal die Frage gestellt, die wir schon mal beantwortet hatten, ich aber vergessen habe. Wie sind die Borg eigentlich entstanden?
Wie sind die Borg eigentlich entstanden?
Ja, und im A-Kanon gibt es keine definitive Entstehungsgeschichte der Borg. Die Ursprünge sind da weitestgehend im Dunkeln. Die Borg werden da irgendwie als uralte Spezies präsentiert. Vor allen Dingen Guinan sagt da was rüber. Die sagt, ja, die Elorianer kennen die Borg schon seit Jahrtausenden. Mhm. Und Guinan vermutet sogar, dass die Borg schon seit Millionen von Jahren existieren.
Ach was.
So, mehr gibt es aber im A-Kanon überhaupt nicht über die Entstehung der Borg. Im B-Kanon gibt es da deswegen einige Theorien. Mhm. Und eine ist vielleicht die bekannteste, weil sie aus einem der wichtigsten Romane stammt, nämlich Star Trek Destiny, also Romanreihe. Da haben die Borg ihren Ursprung in einem abgestürzten und durch die Zeit versetzten Kelia-Stadtschiff namens Mantilis. Also die Kelia sind eben eine Spezies und das ist irgendwo abgestürzt und dann entwickeln sich irgendwie daraus die Borg. Und zwar im Jahr 4527 vor Christus. So. Das erzählt ein Charakter namens Erika Hernandez während der Borg-Invasion in 2381, die uns in Star Trek Destiny erzählt wird.
Okay, aber das wären nicht Millionen von Jahren.
Nee, genau, das wären irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ein paar Tausend.
Ja, 5000 oder sowas. Es gibt aber auch im A-Kanon Hinweise darauf, dass die Borg schon viel früher am Start waren. Auch hier wieder in Tos-Roman zum Beispiel. Da geht es um die Assimilation der Heimatwelt der Herojin vor rund 110.000 Jahren. Dann gibt es auch noch mögliche Konflikte mit den Preservers. Die kennen wir ja aus Tos. Das sind so eine Urspezies, ne? Die Bewahrer quasi, die bis vor Milliarden von Jahren zurückreichen könnten. Also dann werden sie plötzlich sehr, sehr alt, diese Borg.
Ja. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ist das Konzept auch wirklich nachhaltig? Weil dann könnte man ja auch schon mehr erreicht haben in diesem Universum, so assimilationsmäßig.
Ja. Und dann finde ich eine super interessante Geschichte, die steht im Star Trek Magazine Issue 147 unter dem Titel Collective Encounters. Finde ich jetzt kulturhistorisch einfach total spannend. Da gibt es eine Spekulation, dass die Borg nicht nur einmal entstanden sind, sondern immer wieder neu aufgelegt worden sind. Also quasi so eine Evolution, die sich ständig wiederholt. Mhm. So ein bisschen wie das humanoide Lebensform-Ding in der Galaxie. Also jede neue Version der Borg könnte einfach die vorherige assimiliert haben und so haben wir das Borg-Kollektiv, das wir heute kennen.
Ist interessant, ja.
Und das würde ja so ein bisschen auch so der Entstehung des Homo sapiens sapiensis oder wie wir jetzt heute heißen,
ja.
Entsprechen, wo es ja auch irgendwie verschiedenste Formen von Homo sapiens gab, bis sich dann im Endeffekt eine Form irgendwo durchgesetzt hat.
So. Sapiens sapiens, oder?
Ja.
Das ist das Gleiche. Genau. Ja, was auch immer.
Ja.
Wer weiß schon, was wir sind. Das ist eine schwierige Frage.
Es gibt noch hier eine TNG-Short-Story, Forgotten Light. Da wird die Geschichte erzählt von einer Spezies im Delta-Quadranten, die sich auf dem Planeten Havarnus durch eine Seuche gezwungen war, kybernetische Technologie zu entwickeln, um ihre Körper zu reparieren. Und das führte letztendlich zur Schaffung des ersten Borg-Kollektivs. Das ist wahrscheinlich die klassischste Story. Ne?
Ja.
Also einfach eine Spezies, die Seuche haben versucht, ihre Organe zu ersetzen und
ja.
Dadurch wurden die Borg, sind die Borg entstanden.
So. Ist mein TNG-Hören auch irgendwie sehr empfänglich für, ja.
Es gibt noch eine ganz, ganz wilde Theorie im Star Trek Video Game Legacy.
Ja.
Die bringt uns zu V'ger.
Ja. Okay, ich bin gespannt.
V'ger aus Star Trek 1.
Ja, ich erinnere mich.
V'ger ist ja eine von Menschen gebaute Sonne, die dann irgendwann wiederkommt. Und die wird durch ein Wurmloch geschleudert und von Maschinenwesen dann nochmal modifiziert und beginnt dann alles kohlenstoffbasierte Leben als Bedrohung anzusehen und entwickelt die Borg, um dieses Leben zu assimilieren. So.
Das ist interessant.
Das wird im Videospiel Legacy erzählt. So.
Okay, wilde Theorie, aber mag ich irgendwie.
Ja. Eine letzte Theorie noch. Beziehungsweise, also nachdem die Borg dann irgendwie entstanden sind, haben sich immer weiterentwickelt, ihre Heimatwelt assimiliert und haben sich begonnen, über den Delta-Quadranten auszubreiten und sind dabei unter anderem auf die Preservers gestoßen, die allerdings dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden sind und die Borg versucht natürlich, deren Planeten zu assimilieren, aber das hat nicht immer so gut funktioniert, weil die Preservers so unglaublich mächtig sind. Das wird uns auch noch im A-Kanon erzählt, in der TNG-Novel Vendetta, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum die Borg so unglaublich alt sind, aber sich im Endeffekt nicht so erfolgreich assimiliert haben, weil sie immer wieder zurückgestoßen wurden, weil sie an ihre Grenzen gestoßen sind bei den Preservers. So.
Interessant. Mhm.
Ja. Also, anyway, im A-Kanon ist da noch nicht so richtig klar irgendwo.
Ja.
Aber der A-Kanon könnte sich bedienen an ganz, ganz vielen Theorien, die es im B-Kanon gibt. Im Buchkanon, der eben nicht der offizielle Kanon ist, aber ja, schon mit lizenzierten Büchern irgendwo, ja. Also man kann da schon ein bisschen was drin blättern.
Ja, kann man ja. Also ich meine, das ist ja auch durchaus jetzt, also wir haben ja da immer wieder auch ein bisschen Input von gesehen in verschiedenen Serien so, ne?
Genau, also im Arkanon kennen wir die Borg seit Q'Hu als großen Gegner der TNG-Ära, inklusive dann vor allen Dingen Voyager. Und ohne den großen Borg-Angriff auf die Erde in TNG haben wir auch DS9 nicht, weil DS9 braucht das als Prämisse.
ja.
In Enterprise haben sie dann nochmal eine Cameo-Episode mit Borg im Eis, whatever. In Discovery, Strange New Worlds und quasi auch in Lower Decks spielen sie keine Rolle. Dafür aber in Picard, wo nicht nur über die Post-Voyager-Zeit gesprochen wird, nachdem Janeway ein biogenes Virus in das Borg-Kollektiv gepackt hat, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen, sondern auch ein neues Kollektiv in der Vergangenheit gegründet wird, welches dann in der Zukunft die Föderation vor einer außerdimensionalen Spezies rettet. Also manchmal vergesse ich, was alles für wildes Zeug in Picard passiert ist. Das Jurati-Kollektiv.
Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil.
Ja. Okay, also das war die kurze Geschichte der Borg für alle Leute, die hier mal kurz reingeholt werden mussten.
Ja.
Eine
kurze Geschichte der Borg, ja.
Dass Holo Janeway sofort in Alarmbereitschaft ist, ist jetzt nun nicht verwunderlich, wenn Holo Janeway ein bisschen nach Janeway geformt worden ist, ja. Weil Janeway hat wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit den Borg gemacht.
Das sagt
sie auch später nochmal.
Genau, ja. Die waren auch wirklich nicht alle gut, ja.
Ja. Und dementsprechend warnt Holo Janeway die Crew eindringlich, sich fernzuhalten. Aber hey, das ist halt die Protostar-Crew. So.
Genau.
Und die denken, die Borg könnten die Lösung für ihr Waffenproblem kennen. Was eigentlich logisch ist, weil sie sagen, naja, sie wissen, wie sie Waffen unschädlich machen können, also Jackpot.
Ja. So. Also genau, von der Logik her finde ich das auch gar nicht so doof. Und da mal eine Gefahrenabschätzung zu versuchen, ne, das machen sie dann ja dann darauf auch, finde ich eigentlich auch nicht so doof. Und dann zu sagen, okay, was ich euch übrigens noch nicht über die Borg erzählt habe, ist, dass die, solange die euch nicht als Feind sehen, euch in Ruhe lassen, ist ja schon ein ganz guter Hinweis von Janeway dann, ne?
Ja, gut, aber also als die dann alle beschließen, auf das Borg-Schiff zu gehen, channelt Holo Janeway schon ein bisschen ihren inneren Gandalf und schreit, flieht ihr Narren, ne?
Aber, ja, ist
aber sie hat dann nicht mehr so viel zu sagen irgendwie an der Stelle.
Nee. Ja. Nee.
So, bevor wir auf diesen Borg-Kubus gehen, gehen wir aber mal auf die USS Dauntless in Admiral Janeways Quartier. Da ist erstmal was sehr Überraschendes. Janeway bestellt sich einen Tee.
Tee? Ja, hab ich auch gedacht, so Leute, was ist denn da los?
Also sehr schwierig. Sie sagt Doc's Order, aber so ungesund ist Kaffee doch gar nicht, oder?
Ja, unklar. Also unklar. Also ich glaube, er tut jetzt nicht so wahnsinnig viel für dich, aber das tut Tee auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich. Ich meine, sie sagt ja auch, sie würde da gerne nochmal eine zweite Meinung einholen. Ich glaube, ich würde das auch machen. Also es gibt sehr viele Studien über Kaffee. Klar ist, dass man nicht zu viel von dem Zeug trinken sollte, aber das gilt halt auch für Tee, weil also
die Dosis macht das Gift, gilt ja. Für alles.
Hm? Na, so kann man es nicht sagen. Also
daher natürlich, keine Ahnung, du kannst auch nicht 57 Zucchini am Tag essen.
Kannst du schon, aber ich
bin mir auch nicht gesund.
Ich bin mir nicht sicher, ob Zucchini tatsächlich am Ende irgendwie oder weiß ich nicht, wenn du 12 Blumenkohl isst, ob das so ein Problem wird. Vielleicht aus anderen Gründen, aber ja, also es gibt schon hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat doch, war das ja letzte Woche, ihre Einschätzung zu Alkohol überdacht.
Also ist gut jetzt Alkohol?
Nee. Es ist, sie haben jetzt gesagt, die klare Empfehlung ist, kein Alkohol trinken, weil es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Also Alkohol ist ab dem ersten Glas nicht gut für deinen Körper. Also auch so
damit dieses, damit kann ich verleben unter der Prämisse, dass pure Vernunft niemals siegen darf. Aber sie haben jetzt nicht gesagt, dass Kaffeekonsum auf gar keinen Fall sein darf, oder?
Nee. Wie gesagt, da gibt es wirklich 3 Milliarden Studien. Ich glaube, keine sagt ganz klar, dass Kaffee total schädlich ist, aber klar ist auch, dass das Koffein jetzt nichts Gutes deinem Körper tut. Und ich glaube, es sind, also das ist gefährliches Halbwissen. Ich meine sowas wie 3 Tassen im Kopf zu haben. Wir haben das schon 1000 Mal drüber gesprochen.
Gibt es nicht sogar irgendwelche positiven Auswirkungen von Kaffee irgendwie?
Ja, was mal irgendwann revidiert worden ist, man hat ja irgendwann mal gesagt, Kaffee entzieht dem Körper Wasser, das ist Quatsch. Also dass man irgendwie für jede Tasse Kaffee noch ein Glas Wasser hinterherkippen muss. Deswegen hieß es ja auch irgendwann, wenn man irgendwie sagt, man sollte schon irgendwie so 2-3 Liter trinken am Tag, dann müsste man, das müsste man oben drauf rechnen auf den Kaffee quasi, also plus den Ausgleich. Das ist Quatsch. Also du kannst deinen Kaffee auch zur Flüssigkeit des Tages hinzufügen.
Ist das nicht sogar irgendwie gut für Gehirnaktivität oder sowas? Na gut, ihr werdet
es gab ja auch
in die Kommentare schreiben.
Genau. Es gab ja auch sehr viel Thesen, die übrigens nicht zuletzt durch die Alkohollobby dann auch lanciert wurden und durch schlecht gemachte Studien entstanden sind. Sowas wie, weiß ich nicht, ein Glas Wein am Abend birgt Herzprobleme vor oder ne, also oder
Schnaps zur Verdauung. Gibt eine Kaffeelobby, die genauso ist wie die Alkohollobby?
Nein, das kann man sich nicht vorstellen, wo Kaffee ja so unbeliebt ist und man kann so wenig Geld mit Kaffee machen. Nein, da gibt's keine Lobby. Das sind alles nur Kaffeeverkäuferinnen und Verkäufer. Das sind deine Freunde.
Ja gut, aber Moment mal, also Lobbys entstehen ja normalerweise so in Deutschland oder sowas, ne?
Ja.
Aber Kaffee halt nicht. Im Gegensatz zu Alkohol.
Ja, aber also, guck dir mal an, wer macht denn das große Geld mit Kaffee? Jakobs.
Kolumbien.
Darboven. Wie heißen denn diese ganzen
Was ist Darboven?
Heißt es nicht dieser große Konzern?
Duwe Egberts?
Ja, das sind Holländer, ne? Hier, Darboven Holding ist eine Konzern-Obergesellschaft einer in Hamburg ansässigen international tätigen Kaffeerösterei, besteht aus 11 Tochtergesellschaften.
Ja, aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, nur weil da Big Industry hintersteckt, heißt es auf jeden Fall, dass die Studien gefälscht sind. Also ich meine,
ich habe auch beim Alkohol nicht gesagt, dass die Studien gefälscht sind. Sie waren schlecht
nur
gemacht.
Weil Nestle dahinter steckt, heißt es auch nicht, dass
Nein,
Zucker schlecht ist.
Nein, natürlich nicht. Zucker ist richtig gut. Wir haben ja letztens drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, irgendwem aus der Redaktion, glaube ich, haben auch über Zucker gesprochen. Und es ging darum, warum Zucker schlecht ist, aber auch warum Süßstoffe jetzt nicht so die beste aller Erfindungen sind.
Ist ja letztens rausgekommen, dass Aspartam saugefährlich ist.
Irgendwie. Genau, also auch das ist ein schwieriges Thema. Und dann haben wir das nicht schon mal auch hier, das haben wir auch schon mal im Panel hier irgendwann besprochen. Dann haben wir über diese Werbung gesprochen, die Zuckerindustrie irgendwann mal rausgebracht hat in den 90ern. Mit Zucker lacht das Leben. Erinnerst du dich daran?
Ja, ich erinnere mich dran.
Ja. Und sie kannte das nicht.
Oh.
Und das war
Aber es ist ungefähr so wie die Fruchtzwerge, die mit aus den Besten der Milch sind. Und,
ich, genau.
und die Milchschnitte, die
was
als Sportlernahrung.
Was schon? Oh Gott. Was?
Ja? Die Milchschnitte, die als Sportlernahrung von Anke Huber und den Klitschkos angepriesen wurde.
Ja, genau, ist auch richtig, ja. Also auf jeden Fall eine Frage, die du dir auch mal stellen kannst, Andi.
Was bedeutet Zucker für ihr Leben? Zucker lacht das Leben.
Oh, die haben alle so viel Spaß. Die haben alle so viel Spaß in dieser Werbung. Es ist
das klang auch ein bisschen so. Ja.
Alle so viel Spaß. Sogar ein Papagei ist mit dabei. Warum auch immer.
Also mir geht's auch manchmal gut mit Zucker, manchmal auch nicht so. Also wir werden das aber nochmal testen im Adventskalender, wenn es wieder um die neuesten Adventsprodukte gibt, die uns die
Community schicken wird.
Süßwarenindustrie
kostenlos zur Verfügung stellen wird, ja. Genau, das werden wir wahrscheinlich auch nur noch ein paar Jahre machen können, bis wir dann irgendwie, weiß ich nicht, Cholesterin, Zucker, was auch immer haben und dann, ja.
Dann bezahlen wir Leute dafür, dass sie das sind für uns.
Junge Menschen.
Genau. Junge Vorkoster. So. Während Janeway also diese Nummer mit dem Kaffee und dem Tee macht, und alle überrascht damit, plant Ensign Ascensia, den die Weine aus seinem Koma zu wecken, indem sie das Serum aus seinem Anzug repliziert. Janeway ist davon erstmal beeindruckt und Dr. Noom ist, naja, sagen wir mal, der hat seine ganz eigene Art von Charme. So.
Wenn sie so weitermachen, sind sie diejenigen, die ja bald die Befehle geben.
Also, dass Telleriten gerne streiten, wird in Prodigy wirklich gut durchgezogen.
Ja. Ja, ist, guter Typ auf jeden Fall.
Ist dir an Dr. Noom was aufgefallen?
Er hat eine gute Frisur. Könnte auch mir auch stehen, ja. Weiß nicht.
Es ist ein überraschend großer Gaststar-Alarm hier.
Ach, wirklich?
Dr. Noom wird nämlich von Jason Alexander gesprochen. Also das ist ein wirklich bekannter Schauspieler. Wenn du Jason Alexander eingibst, du wirst ihn sofort kennen. Das ist nämlich der George Constanza von Seinfeld.
Ach was, ah ja, kenne ich.
Wirklich großer Nebendarsteller, Filmstar mit Pretty Woman oder die Coneheads oder sowas in den 90ern. Und der hatte auch durch Voyager und Star Trek Bezug. In Think Tank spielt er den Antagonisten. Vielleicht ist er deswegen dabei. Aber ich finde es auf jeden Fall überraschend, dass er hier so ein One-Liner-Typen spielt.
Sehr geil. Ja, spricht. Ja. Er muss ja auch anreisen und so. Ja,
weiß ich nicht, aber das muss. Aber auf jeden Fall sehr, sehr überraschend großer Name für so einen Typen, der einen Satz hat. So.
Naja. Voll. Zwei Sätze.
Ja. Jedes Lebenszeichen bedeutet, dass ich ein Wundertäter bin, sagt er.
Okay.
Hat mich ein bisschen daran erinnert. Scotty hat in Search for Spock gesagt, dass er ein Wundertäter ist. Kirk hat das in TOS auch schon gemacht. Er hat in Doomsday Machine gesagt, zu Scotty, tun Sie Ihre Wunder und ich vollbringe meine.
Wundertäter ist auch ein sehr stranges Wort.
Tja.
Ja. Wundertäter.
Auf jeden Fall, Sternflottenoffiziere scheinen manchmal tatsächlich eine relativ hohe Meinung von sich zu haben. Gerade Scotty und Kirk. Und jetzt hier Dr. Noom.
Gut.
Okay, wir gehen in den Borg-Cube.
Ja.
So. Janeway gibt Anweisungen und erwähnt das neurolytische Pathogen, das die Borg hier befallen hat.
Mhm.
Kennst du das, das neurolytische Pathogen?
Nee.
Hat eine ziemlich coole Geschichte.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn die Anweisungen und die Kommentare aus dem Mund von Holo Janeway kommen. Das Ding hat nämlich ihren Ursprung in der Voyager-Episode Endgame, wo eine ältere Version von Admiral Janeway aus der Zukunft zurückkommt, um der Crew zu helfen, endlich nach Hause zu kommen.
Ja.
Und ihr Masterplan ist, sie entwickelt dieses Pathogen, das speziell dafür gemacht ist, die Borg-Kollektive ordentlich lahmzulegen. Das Ganze läuft dann nämlich so ab, Janeway infiltriert die Borg, injiziert das Pathogen direkt in die Borg-Königin. Das Ergebnis ist dann, die Naniten der Borg werden zerstört, die Drohnen fallen aus wie kaputte Maschinen. Das Kollektiv kriegt dadurch einen riesigen Dämpfer, tut den Borg richtig weh und die Voyager-Crew kann damit nach Hause fliegen. So.
Geil, okay.
Mhm. Dass Janeway in Let Sleeping Borg Lie hier dieses Pathogen wieder ins Spiel bringt, ist ein Hinweis darauf, dass es immer noch eine heftige Bedrohung für die Borg ist. Und das hatten wir ja auch in Picard gesehen, wo wir teilweise halt diese kaputten Borg-Cubes finden, weil die ja alle von Janeway infiziert worden sind.
Ja.
Und dass die hier alle schlafen, hängt nicht damit zusammen, dass Data irgendwann den Schlafbefehl an alle Borg geschickt hat,
ja.
Sondern offensichtlich da, dass die mit diesem Pathogen infiziert worden sind.
Ach so.
Es hat okay. Die Drohnen quasi schlafen gelegt und ermöglicht der Crew, das Schiff zu betreten, ohne gleich in Borgmatsch verwandelt zu werden. Das heißt, dass die hier so schlafende Borg vorfinden,
das ist quasi Janeway's
ist direkte
Schuld.
Folge von ja. Endgame. Direkte Folge von Janeway, beziehungsweise Future Janeway ja, in Endgame.
Das ist ja geil.
Ja, finde ich auch super gut.
Witz, aber ja, muss man erstmal drauf kommen. Ja, aber geil zusammengeschrieben, finde ich gut.
Ja, also Prodigy verknüpft sich hier immer mehr mit dem Kanon. Das finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Eigentlich. Ja, total. Ja.
Auch wenn ich nicht weiß, also es sind natürlich wieder tausende von Sachen, die irgendwie ganz viele Leute nicht verstehen, die jetzt irgendwie mit dieser Serie eigentlich abgeholt werden wollen.
Hm? Mhm, klar.
Aber dafür erklären wir es ja.
Also ja, klar. Und ich glaube, da kannst du dran im Zweifel auch drüber hinwegsehen, weil, also du musst es ja nicht verstehen. So, ne? Also du ja. kannst ja drüber hinweghören und lernst halt irgendwie neue Dinge. Und ja, keine Ahnung. Also Punkt. Ja. Also du musst es nicht verstehen.
Ja, So, und jetzt gehen sie mit Holo Janeway's Tipp, den du eben schon mal zitiert hast. Dieses Tu so, als wärst du harmlos und ignorieren sie dich vielleicht.
Ja.
Mit dem bewaffnet wandern sie jetzt durch den Cube. Sieht ein bisschen aus wie ein Science-Fiction-Horrorhaus. Und
warum fliegen die eigentlich da rein?
Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Aber hätte es auch nicht irgendwie anders gehen können?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht können sie nicht reinbeamen.
Okay.
Auf jeden Fall haben die meisten dieser Kids relativ viel Angst, außer Jankum. Der findet alles toll.
Aber er hat auch nicht richtig hingeguckt.
Genau, also erstmal so Carbon Tubing, also Kohlefaserrohre.
Ne? Ja, toll.
Ja, ja, schon toll, also super leicht, extrem stabil. Also gibt's ja in der realen Welt auch, ne? Da werden die so für Flugzeugbau, Formel 1 Autos, auch Raumfahrt wird das verwendet. Ne?
Ja, ja. Also
Kohlefaser ist super. Thermocouplers, ne? Also so Thermoelemente für Temperaturmessung, bestehen dann meistens irgendwie aus zwei verschiedenen Metallen, die dann bei Temperaturänderungen irgendwie eine elektrische Spannung erzeugen. Wird auch in der Industrie häufig verwendet. Ne? Schön, dass sie hier nochmal erwähnt werden. Und Monotanium Aperture Valves, also Öffnungsventile aus Monotanium, die gibt's nicht. Das ist Monotanium.
Ne? Okay. Mhm.
Aber man kann sich das natürlich vorstellen, irgendwie, dass diese Öffnungsventile, ja, irgendwie für Flüssigkeiten oder Gas in technischen Systemen, keine Ahnung, mechanische Vorrichtungen quasi sind.
Ja. Ja.
Monotanium kennen wir aus Voyager auch. Die Hirogen-Schiffe haben eine Monotanium-Panzerung.
Mhm, okay.
Ja, und während Jankum sich so freut, dass er das alles scannen kann, kuschelt er mit dem Alkoven.
Genau. Ja. Und wird dann vorsichtig darauf aufmerksam gemacht.
Genau. Und dann sehen wir natürlich so eine klassische Borgwand. Ne? Also ja, im Endeffekt ganz, ganz viele Alkoven übereinander mit schlafenden Borg-Drohnen drin.
Ja.
Über eine Kletterpartie führt Zero sie zum Vinculum.
Habe ich mich dann gefragt, haben Borg keine Turbolifte? Also ich erinnere mich daran, dass in dem Borg-Cube da, den wir im PK immer mal wieder sehen, da gab es so Bühnen, die so rauf und runter gefahren sind, aber immer nur so von einer Ebene auf die nächste oder sowas, ne?
Hast du den Spruch von Jankum da nicht gehört in diesem Zusammenhang?
Ja, er hat doch sowas gesagt hier irgendwie. Borgs haben keine Turbo, haben keine.
Also, haben die Borg genau, nie einen Turbolift?
Hast du mir jetzt genau. Auf jeden Fall ein guter Spruch, ja.
Ja, sehr, sehr gut. Nee, offensichtlich nicht. Also offensichtlich müssen sie klettern. So, aber ich weiß auch nicht, wie die Drohnen davon A nach B kommen.
Okay. Die beamen wahrscheinlich die ganze Zeit. Die Borg beamen ja
sehr häufig, ja. Stimmt, richtig, ja. Das Vinculum ist der zentrale Datenhub des Borgs. Kennen wir aus Infinite Regress in Voyager. Ja, und Jankum sucht und wir haben das alte Star Trek-Problem, es gibt keine UI. Ne?
Ja, genau.
Kein Interface, um irgendwas einzugeben. Schade, ne? Also nur nicht mal ein Joystick. Jankum könnte mit allem leben, aber es gibt einfach gar nichts.
Ja, und er wirkt wirklich sehr nervös, als er feststellt, dass er nirgendwo draufdrücken kann.
Genau. Weil er hätte erstmal auf alles drauf gedrückt, so wie wir ihn kennen. Nein, wir haben jetzt herausgefunden, es gibt tatsächlich doch eine UI. Es gibt irgendwie so ein Assimilationsding. Also um das Ding zu aktivieren, muss sich auf jeden Fall jemand in das Kollektiv einklinken. Da meldet sich Jankum nicht freiwillig. Aber Zero.
Das erste Mal auf jeden Fall, ja.
Genau. Weil sich ja schon auskennen mit Hive Minds quasi.
Ist ein Argument, aber ist natürlich dann auch irgendwie, also ich meine, wenn jemand gefährdet ist, so, ne?
Mhm.
Dann vielleicht jemand, der das schon mal erlebt hat, so, und auch die Vorzüge vielleicht und sich vielleicht auch einsam fühlt, alleine.
Maybe.
Ja.
Ich find's immer noch bemerkenswert, dass sie sich quasi, also okay, wir hatten das in Picard zwar auch mit Seven, die sich plötzlich wieder assimilieren lässt, aber grundsätzlich finde ich es bemerkenswert, dass sich hier einfach jemand kurzzeitig mal assimilieren lässt oder sich halt ins Kollektiv einklingt. Also das ist mutig.
Auf jeden Fall. Also das wissen wir ja alle, dass solche Geschichten gerne mal nicht so gut ausgehen. Grüße an Locutus. Ja.
Und im Endeffekt hätte Janeway hier auch nochmal sagen müssen, Moment, was wollt ihr machen? Auf gar keinen Fall.
Ja. So. Ja. Und hätte dann auch gleich eben, weiß ich nicht, Drolf-Geschichten auspacken können, wo es nicht so gut ausgegangen ist.
Richtig. Naja, es passiert aber trotzdem, Zero ist jetzt drin mit einem mächtigen, bedrohlichen Schwarm von Borg-Drohnen im Kopf, die natürlich sofort darauf bestehen, Data zu assimilieren. Und sie sagen dazu, außerhalb des Vinculums hätte das nicht funktioniert. Offensichtlich sind auch die Borg, haben auch die Borg ein Problem, wenn sie den Medusana in angucken.
Was ich ganz interessant finde, ja. Aber gut, warum nicht? Ich meine, wenn das, es geht ja irgendwie um Verstand und ich meine, auch die Individuen haben ja noch irgendeinen Einzelverstand und wenn der weggebraten wird, dann hilft auch so ein Collective Mind nichts mehr.
Ja. Das Schwarmbewusstsein bezeichnet Medusana als Spezies 802. Glaubst du, diese Speziesbezeichnungen werden in der Reihenfolge vergeben, in der die Borg auf die neuen Spezies treffen?
Wäre eine Erklärung auf jeden Fall. Habe ich ja nicht drüber nachgedacht.
Dann wäre das ein sehr frühes Volk aus dem Alpha oder Beta Quadranten, dem die Borg begegnet sind.
Mhm.
Also wir wissen von ja den bekanntesten Spezies, wissen wir die Nummern. Also die Ferengi sind 180. Also sehr, sehr früh.
Ja.
Aber Vulkanier sind Spezies 3259 und Menschen Spezies 5618. Also sehr, sehr spät.
Ja, so. Das stimmt.
Wenn das irgendwie chronologisch verläuft. Ja.
Hm.
Aber dann sind Medusana auf jeden Fall relativ früh assimiliert worden zum ersten Mal. Ja.
Ich frage mich wie das, ne? Also das war ja so grafisch einigermaßen schwierig dann darzustellen, wie, ne? Da gab's halt so ein paar Rüssel, die da so drumherum gewickelt waren um Zero. Ich frage mich wie das so rein physisch geht, weil bei so humanoiden Lebensformen steckst du halt dann irgendwie irgendwo was in den Körper rein. So.
Ja, aber dazu habe ich gleich noch was, weil das finde ich eine ganz spannende Beobachtung. Aber das lass uns erstmal ein bisschen weiter vorgehen.
Okay, bitte.
Der Borg-Cube beginnt jetzt aufzuwachen durch diesen Kontakt mit Zero. Die Drohnen marschieren auf die Protostar-Crew zu. Natürlich kann Janeway die Crew nicht rausbeamen. Mhm. Also, ja. Die Spannung ist zum Zerreißen. Zeit zu flüchten, aber es kommt, wie es kommen muss. Alle außer Gwyn werden gefangen. Zwischendurch verwandelt sich Gwyns Erbstück noch in Butlet,
was ich
sehr, sehr schön finde.
Geil, ja.
Dell opfert sich für Gwyns Entkommen. Macht sichtbar Fortschritte, finde ich, in seiner Verantwortungsübernahme und so. Ne, der Dahl, finde ich, ist ein ganz anderer Dahl wieder als vor 3-4 Folgen.
Irgendwie. Auf jeden Fall. Das bemerkt ja dann Janeway auch später noch, ja.
Mhm. Und ich finde, der Kampf war auch wieder typisch Borg. Ne? Also diese erste Phaserstrahl tötet, der zweite klappt schon nicht mehr.
Ja, genau. Tausendmal gesehen, genau. Gelernt. Ist schön, dass sie es hier wieder genauso zeigen, ja.
Ja. Zero unterhält sich indes mit dem Kollektiv. Die Waffe, die ab jetzt Living Construct genannt wird, ist so attraktiv für die Borg, dass sie assimilieren und gegen ihre Feinde einsetzen wollen.
Cool.
Also nichts war mit deaktivieren.
Ja,
stattdessen wird Zero jetzt assimiliert. Also hätte man auch nicht ahnen können, dass irgendwie so eine Waffe eventuell auch interessant ist für die Borg. So.
Ja.
Und man sagt, übrigens, wir haben da eine der mächtigsten Waffen aller Zeiten, die Föderation komplett auslöschen kann. Könnt ihr uns gerade sagen, wie man die deaktiviert?
Oh, die Föderation komplett auslöschen?
Ja. Motiviert von Janeway versucht Gwyn jetzt das Blatt zu wenden, stürzt sich in die Hülle der Löwen, um ihre Freunde zu retten, legt ihre Waffen nieder, was sehr, sehr viel Mut erfordert, und schlendert durch die Massen von Borg-Drohnen, weil Janeway sagt ja nochmal, übrigens, wenn du deine Waffen weglegst, dann begreifen sie dich vielleicht nicht als Bedrohung, dann kannst du eventuell durchgehen. So.
Die Nummer geht gut, wobei ich auch sagen muss, dass es ja dann auch nur so eine Gruppe von Borg war, da hätte man vielleicht auch noch hinter der Kiste versteckt bleiben können, bis sie vorbeigegangen sind, aber das nur so nebenbei.
Maybe. Ja. Und sie findet dann ihre Crew, die schon auf den Assimilationstischen liegt.
Und dann natürlich noch nicht assimiliert wurde. Das passiert ja dann immer erst später, Gott sei Dank. Ne? Das dauert ja dann immer.
Die sind ja hier an die Tische gefesselt und das entspricht eher diesem chirurgischen Assimilationsverfahren wie in Best of Both Worlds, als diesen Nanosonden-Zeugs aus First Contact oder Voyager.
Ja, stimmt.
Kannst du dir das erklären?
Eigentlich nicht so richtig. Aber vielleicht liegt es ja an den Borg, die man so trifft. Also vielleicht gibt es ja verschiedene Abspaltungen.
Nein. Ich glaube, dass die Erklärung auch wieder das Pathogen ist. Weil dieses neurolytische Pathogen hat die Nanosonden ja unbrauchbar gemacht. Das ist ja die Funktion davon.
Klar.
Das heißt, sie müssen wieder zu den historischen Verfahren, wie man assimiliert, zurück. Und sie können nicht mehr Nanosonden schicken. Deswegen auch diese komische Nummer mit Zero. Also das, es gibt einfach keine Nanosonden-Assimilisation mehr, weil das Pathogen die Nanosonden kaputt gemacht hat.
Okay, das ist wirklich, ja, das ist eine gute Erklärung. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, ist logisch, ja.
Und ich finde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, weil ich habe mich kurz gefragt, warum, wo sind denn jetzt die Nanosonden? Eigentlich waren wir doch mit den Borg weiter als bei TNG. Warum sieht es ja auch wieder aus wie bei TNG? In einer ganz klar Voyager-Fortsetzung, die wir hier ja mit Prodigy haben.
Ja.
Ja, weil das Pathogen die Nanosonden unbrauchbar gemacht hat.
Witzig. Finde ich,
eine sehr, sehr schöne Kanon, also Kanon-Connection quasi. Ja. Continuity.
Absolut. Hier
groß geschrieben.
Und wer hätte das gedacht, also sie haben ja eben schon mal gesagt, aber wer hätte das gedacht, dass das alles hier so in Prodigy stattfindet?
Ja, das ist auch eine wirklich gruselige Folge. Da muss man mal wieder fragen, ab welchem Alter man die eigentlich gucken kann.
Ja.
Ja, denn Zero kommt jetzt an und ist jetzt Borg. Ne? Also kein Zero mehr, sondern Borg.
Natürlich, musste ja passieren.
Und macht sich bereit, Jankum zu assimilieren. Der einfach nur die ganze Zeit sagt, kein neuer Haarschnitt, kein neuer Haarschnitt bitte, kein neuer Haarschnitt.
Ja. Einmal war es witzig.
aber Gwyn appelliert dann an ihre Freundschaft, sagt, Resistance is not futile. Und das gibt Zero die Kraft, sich aus dem Kollektiv zu lösen und die Borg wieder in den Schlafmodus zu versetzen, denn er hat ja schon ein Kollektiv, nämlich seine Freundesgruppe.
Habe ich ja auch wieder das Gefühl, das haben wir schon mal so gesehen irgendwie, aber ja, gut. Ja, schön war irgendwie trotzdem. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob Zero das alles nur spielt quasi oder vorgespielt hat, weil er ja dann noch irgendwie relativ schnell wieder sortiert ist, ne? Aber ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ja auch die Kraft in der Freundschaft. The magic of friendship, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, friendship is magic.
My little pony, my little pony. Ja, ich musste erinnern, also einmal kurz hier, ich höre schon lange nicht mehr.
Du hast noch immer griffbereit, das ist wunderbar, das ist wirklich ganz toll. Die Leute denken dann immer, dass wir schneiden würden, dass wir jetzt irgendwie ganz, ganz lange auf diesen Gag gewartet haben, wenn wir noch immer zwischendurch einen Kaffee getrunken und sowas.
Nein,
du hast das alles griffbereit, großer Respekt an dieser Stelle.
Vielen Dank.
So. Die Crew entkommt dem Cube, aber die Neuigkeiten sind jetzt nicht gerade beruhigend. Die Borg haben nämlich bestätigt, dass das Living Construct nicht deaktiviert oder entfernt werden kann. Und Zero hat auch noch eine Lektion gelernt, nämlich Friendship is Magic. übrigens, voll witzig finde ich, ist mir jetzt erstmalig aufgefallen, aber eigentlich ist es die ganze Zeit schon so, dass die ja gar keinen Besprechungsraum haben. Und deswegen ständig auf der Brücke rumkauen. Stimmt. Selbst Holo-Janeway sitzt da mit angezogenen Beinen irgendwo auf dem Boden der Brücke rum.
Die saß ja irgendwann dann auch im Captain's Chair und so, ne? Also die hängt ja.
Ja,
die
zwischendurch hängt, auch das. Aber bei dieser Besprechung jetzt sitzen die da alle irgendwo, die kauern da auf dem Boden rum. Und unter anderem sitzt Holo-Janeway da auch mit angezogenen Beinen. So.
Aber es ist irgendwie auch ganz nice. Also es ist jetzt irgendwie gar nicht so der gemütlichste aller Räume, aber irgendwie ist ja auch ganz schön. Ich würde da gerne auch rumhängen.
Ja, hat Gott sei Dank ein paar Treppen vorne. Das ist irgendwie ein bisschen bequemer zum Sitzen irgendwie.
Wobei man da wieder sagen muss, ne, Treppen haben auf einer Raumschiffbrücke eigentlich nichts zu suchen.
Ja, ja, ganz großes Problem.
Ganz großes Fall, Problem, genau. Ja.
Vor allen Dingen, weil die alle keine Gurte haben.
Ja, so. Das hat man bei der Enterprise D ja zumindest dann irgendwann beachtet. Da gibt es immer noch Etagen, das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, wie oft Worf da oben runtergefallen ist. Aber zumindest haben sie ja Rampen statt Treppen.
Bei welchem Schiff war das denn jetzt nochmal? War das bei der, ich glaube bei der Stargazer in Picard, oder? Wo direkt hinter der Brücke so eine ganz, ganz lange Treppe war, wo man, wenn es irgendwie geruckelt hat, ist man da komplett runtergefallen?
Ja, war das in der Stargazer?
Ich meine schon.
Eigentlich war es ja, also schon in der Enterprise ohne fucking A bis C, war es ja schon so, dass die Leute drumherum quasi um Kirk ja zwei Stufen höher gesessen haben und eigentlich immer alle so in diesen Kessel dann runtergefallen sind. Oder hätten runterfallen müssen.
Die hatten ja zumindest ein Geländer.
Ja, stimmt.
wo sich Spock auch immer so drüber gebeugt, also drüber gebeugt hat, so dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass er gleich brechen muss, weil er sich dieses Geländer so in den Bauch rammt.
Wie dem auch sei. Genau. Also die kornern da einfach auf der Brücke rum.
Genau. Und beschließen jetzt, vorerst nicht zur Sternflotte zurückzukehren. Na gut, okay, das ist jetzt klar, weil wenn sie das Living Construct halt nicht deaktivieren können, dann halt keine Sternflotte. Mhm. Und stattdessen ihre eigenen Abenteuer zu suchen. Und das Gute ist, plötzlich kommt ein Notruf rein.
Oh, schon wieder ein Pilotfilm. Wir haben schon wieder ist es schon wieder eine Pilotepisode? Meine Herren, wie viele gibt's denn noch?
Offensichtlich.
Ja.
So. Zeit, Gutes zu tun. Sie werden jetzt Raumnotretter. Finde ich ganz, ganz toll.
Ja. Mega gut.
Ja. Aber das war noch nicht das Ende der Episode. Mhm. Denn wir gehen nochmal auf die USS Dauntless. Janeway erreicht die zerstörte Relaisstation und realisiert, dass Chakotay wohl nicht mehr das Kommando über die Protostar hat, weil der hätte das niemals gemacht. So. Und sie schwört, den Verantwortlichen für diese Gräueltat zu stoppen. Und der Diviner erwacht, der vorher auch noch gestammelt hatte, irgendwie, my daughter, they kept my daughter.
Mhm.
Das ist, finde ich, so ein geiles Szenario,
ja,
dass Janeway jetzt unter Annahme, dass das ganz böse Schergen sind, die Protostar jagt.
Ja. Und den wirklich Janeway bösen Schergen ja irgendwie auf der Krankenstation liegen hat. Ja,
genau. Und dem jetzt wahrscheinlich noch Gutes tun möchte. Und währenddessen versucht die Protostar vor Janeway davonzulaufen, aber nicht, weil sie Angst haben, von Janeway gecatcht zu werden, sondern weil sie Angst haben, dass in dem Moment, wo Janeway sie bekommt, dieser Virus sich auf Janeway überträgt, beziehungsweise auf die Dauntless und dann die Föderation zerstört.
Ja.
Also.
Richtig gutes Ausgangsszenario, auf jeden Fall. Ja.
Ja, genau. Also, Janeway hat wirklich gar keine Ahnung, was sie da gerade anrichtet und ist ganz fürchterlich, was sie da gerade anrichtet.
Ja, so. Absolut, ja.
Übrigens, Janeway sagt, sie findet keine Spur von Überlebenden bei CR-721, was mich dazu bringt, dass wir Barnes Frags in nächster Zeit nicht wiedersehen werden.
Möglicherweise, aber der hat sich ja am Ende auch so ein bisschen unsympathisch gemacht. Aber wer weiß, vielleicht finden sie ihn ja noch irgendwo. Oder wer weiß, wie weit so ein Escape-Pod fliegen kann am Ende.
Naja gut, ist der Weltraum, ne? Wenn er einmal unterwegs ist, dann wird er auch nicht so leicht gestoppt.
Ja, stimmt.
Wie fandst du jetzt diese Episode?
Gut. Also ich bin immer wieder, ich sage andauernd irgendwie die gleichen Sachen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel in diese 20 Minuten reingeht, ja, oder ein bisschen mehr als 20 Minuten. Weil es war ja schon wieder irgendwie eine komplette TNG-Folge so gefühlt. Halt nur ein bisschen schneller geschnitten. Ich finde wieder, dass das alles super, super gut ausgesehen hat. Ich mochte diesen Borg-Cube, ich mochte diese Atmosphäre, auch dass es dann teilweise schon so ein bisschen düster war. Ich mochte die Bezüge zu, also die ich verstanden habe, also diese, vor allen Dingen die optischen Bezüge zu dem, was wir schon gesehen haben in Star Trek und natürlich auch so irgendwie die Plots, die man dann schon irgendwie gesehen hat. Das ist ja irgendwie ganz nett, dass sie das ja alles aufgreifen. Das war für mich aber auch so gleichzeitig so ein bisschen die Schwäche der Folge. Also sie haben uns jetzt hier nichts bahnbrechend Neues erzählt, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass sie die Borg jetzt benutzt haben, um hier eine wichtige Prämisse zu setzen, nämlich die Erkenntnis, dass sie halt irgendwie nicht zur Föderation fliegen dürfen und dass selbst die Borg das am Ende irgendwie nicht lösen können. Und da bleiben ja irgendwie dann doch auch keine Fragen mehr offen. So. Das finde ich schon einen gelungenen Schachzug. Mich hat die Folge jetzt nicht so total umgehauen, wie vielleicht schon die ein oder andere davor, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut die Qualität dieser Serie ist und ich habe sie wirklich gerne geguckt. Und ja, gucke dieser Crew einfach auch sehr gerne zu, auch wenn ich nicht genau weiß, was mit Jancom los war in dieser Episode. Aber ich mag es nach wie vor, wie die miteinander agieren und wie auch der sich jetzt gerade weiterentwickelt, weil das eben noch, glaube ich, ich habe es angedeutet, ne? Janeway hat ja dann auch nochmal gesagt, so irgendwie, hier, Junge, du wirst langsam zu einem Captain. Und schon wieder, und ich mag ja so Pilot-Momente, ne? Schon wieder haben wir so einen Pilot-Moment, wo dann irgendwie sich die Crew zusammenrauft, um Leute zu retten. Und diese Momente mag ich schon sehr gerne. Mhm. Also, unterm Strich, ja, war cool.
Ich finde das so, ich dock da mal an, ich finde das so spannend, dass selbst wenn man hier eine relative Star Trek Einheit, Star Trek Normalo-Folge hat, ja, irgendwo, ne? Muss man erstmal statuieren, das ist halt eine Star Trek normale Folge. Ja. Ich will auch Star Trek normale Folgen sehen. Also das ist ja,
ja,
dafür gucke ich ja quasi Star Trek, um Star Trek zu sehen.
Ja.
Und das ist sowas von definitiv Star Trek hier einfach. Aber selbst wenn man irgendwie jetzt von der Episode selber nicht so hin und weg ist, muss man dann immer mal wieder sehen, dass diese horizontale Geschichte, die hier erzählt wird, unglaublich schlau,
ja,
verschachtelt ist.
Total, so, ja.
Also das hatten wir ja gerade irgendwie in den letzten paar Minuten, dass man irgendwie, dass Janeway jetzt ein völlig falsches Bild, und zwar ein verständlich völlig falsches Bild von dem hat, was da gerade passiert,
ja,
und den Bösewicht an Bord hat.
Von dem wir ja eigentlich auch noch gar nicht so genau wissen, wie böse dieser Bösewicht jetzt ist, weil ich meine, der ist ja auch in der Position, dass seine Welt zerstört worden ist. Das heißt, er trägt ja auch einen Fund mit sich. Und wir wissen immer noch nicht genau, wie zuverlässig diese Erzählung jetzt am Ende ist, weil er hat ja Gwyn auch schon mehrfach irgendeinen Quatsch erzählt, so, ne?
Ja. Also er ist nicht rein bösewichtmäßig, ja, aber man muss schon sagen, dass er auf jeden Fall böse Züge hat, sonst hätte er zum Beispiel unsere Crew da nicht irgendwie auf Taslamora verrecken lassen.
Definitiv, so. Aber er hat auch Graubereiche und und es sind halt immer noch auch irgendwie Fragen offen, so, ne? Also ich finde, dass das Coole ist halt, dass das alles so verschachtelt und nicht so klar ist und immer wieder neu gemischt wird jetzt so, ne?
Ja. Also ich bin wirklich weiterhin sehr von diesem Writing-Stil überzeugt und freue mich jetzt einfach weiter zu gucken. So.
Voll.
Und dann werden wir das auch machen. Und bald die nächste Folge besprechen. Und ab nächste Woche nerven wir euch auch nicht mehr mit Werbung für den 30.08. Dafür werden wir euch danach vielleicht mal ein bisschen nerven mit Werbung für andere Sachen. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Jo, dann würde ich sagen, lass uns schnell die nächste Folge gucken.
Yes, machen wir. Sebastian, einen wunderschönen Abend.
Selber. Tschüssi.
Tschö.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.